Herzlichen Dank für die feine Einstimmung. Was mich gefreut hat, wo die IG-Band die Lieder ausgewählt haben, haben sie das Thema noch gar nicht gekannt. Und es passt präzise zum heutigen Thema. Heute feiern wir nämlich den Reformationssonntag. Und ich möchte euch am Anfang von dem Gottesdienst ein bisschen mit reinnehmen in die Geschichte von der Reformation, in die Anfangsgeschichte. Und das hat einen besonderen Grund, weil höchstwahrscheinlich, ganz sicher ist man nicht, habe ich ja noch mal geforscht, aber höchstwahrscheinlich ist in dem Sommer oder in dem Herbst genau 500 Jahre her, wo der Martin Luther die entscheidende Entdeckung gemacht hat im Wort Gottes, wo nachher die Reformation ausgelöst hat. Das Reformationsjubiläum wird ja erst in 2 Jahren gefeiert, aber das hat andere Gründe, weil man es an äußeren Sachen festmacht. Aber die Reformation hat ja innerlich angefangen und höchstwahrscheinlich sind es genau 500 Jahre her. Und man nennt das entscheidende Erlebnis oder die Entdeckung, die Martin Luther gemacht hat, eben auch das sogenannte Turmerlebnis. Warum? Weil der Martin Luther ist dann schon Professor gewesen von der Theologie und hat sein Arbeits- oder Studierzimmer gehabt im Klosterturm vom Kloster Wittenberg. Eigentlich ist das ein Kloakenturm gewesen. Dort hat er das Erlebnis gemacht. Und wir sind ja auch hier in der FEG, wir dürfen ja auch Kinder sein von der Reformation. Nicht nur. Da haben ja noch andere Einflüsse mit hineingespielt zur Gründung der Freien Evangelischen Gemeinde. Aber der Grundstein, würde ich sagen, ist auch die Reformation drauf. Wir haben ja den Pietismus gebaut, dann weltweit viele Erweckungen und nicht zuletzt auch die sogenannte Heiligungsbewegung. Und darum heisst das Thema von heute Morgen auch Luthers Turnerlebnis. Bei dem wollen wir nicht stehen bleiben. Und wir. Und ich möchte euch jetzt einladen, dass wir einen oder wahrscheinlich der entscheidendste Impuls geben, die Texte, die damals die besondere Entdeckung von Martin Luther ausgelöst hat, dass wir das miteinander lesen. Und zwar im Römerbrief Kapitel 1, ab Vers 16. Bis 18, und dann werde ich etwas überspringen, und wieder ab Vers 29. Wir sind eingeladen, das auch mitzulesen, dass man es besser einprägen kann, auf Seite 839, diese Bibel auslegt. Römer 1, ab Vers 16. Da sagt der Apostel Paulus im Vers 16, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Denn, und das ist jetzt der zentrale Vers in der Entdeckung im Turmerlebnis von Martin Luther, denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden. Der nächste Abschnitt ist ja überschrieben, Gottes Zorn über die Gottlosigkeit der Menschen. Vom Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Denn mit dem Unrecht, das sie tun, treten sie die Wahrheit mit Füßen. Und jetzt mache ich einen Sprung, wo das noch ein bisschen mehr entfaltet wird, der Vers 18, und setze ihn ein, wieder im Vers 29. Im gleichen Ton weitergeht, es gibt keine Art von Unrecht, Bosheit, Gier oder Gemeinheit, die bei ihnen nicht zu finden ist. Ihr Leben ist voll von Neid, Mord, Streit, Betrug und Hinterhältigkeit. Sie reden abfällig über ihre Mitmenschen und verleumden sie. Gottesverächter sind sie, gewalttätige, arrogante und großtuerische Menschen. Erfinderisch, wenn es darum geht, Böses zu tun. Sie gehorchen ihren Eltern nicht. Sie sind unbelehrbar, gewissenlos, gefühllos und unbarmherzig. Und obwohl sie genau wissen, dass die, die so handeln, nach Gottes gerechtem Urteil den Tod verdienen, lassen sie sich nicht von ihrem Tun abbringen. Im Gegenteil, sie finden es sogar noch gut, wenn andere genauso verkehrt handeln wie sie. In diesem Text sind wir mehrmals auf zwei ganz ähnlich tönende Begriffe gestossen. Sie haben das schon gemerkt. Zwei ganz ähnlich tönende biblische Begriffe, die aber ganz zentral sind in der Botschaft vom Neuen Testament und auch ganz zentral gewesen sind in Bezug auf die Reformation. Es sind zwei Begriffe, die ähnlich tönen, aber eigentlich einander diametral entgegengesetzt sind. Es scheint, die beiden Begriffe, die sind unversöhnlich miteinander. Und doch, beide sind ein zentraler Bestandteil vom Evangelium. Und haben auch zu dem Turmerlebnis von Martin Luther geführt. Und darum wollen wir das genauer anschauen heute Morgen. Der eine Begriff, von dem die Rede ist im Text mehrmals, ist der Begriff ungerecht oder auch Ungerechtigkeit oder die Ungerechtigkeit des Menschen. Und der Begriff hat eigentlich, könnte man sagen, die Funktion gehabt, die Reformation vorzubereiten. Der Begriff Ungerechtigkeit oder Ungerechtsein, das ist quasi der Auslöser gewesen von der Reformation. Und der zweite Begriff, der hat eigentlich die gleichen Buchstaben, nur zwei weniger, ihr seht schon da vorne, ist der Begriff Gerecht oder Gerechtigkeit. Oder wie dem zweiten Begriff geht es um die Gerechtigkeit Gottes. Und der biblische Begriff ist letztendlich zur Initialzündung geworden von der Reformation. Zur Kraftquelle geworden von der Reformation. Ich möchte anfangen mit dem ersten Begriff, weil in der Bibel geht es ja auch der Reihe voll genau. Die Ungerechtigkeit der Menschen. Ich lese nochmal dazu den Text, Vers 18. Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er ihn, sein Zorn, über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Und genau der biblische Begriff Ungerechtigkeit der Menschen hat der junge Martin Luther schon in seiner Kindheit zu aufrichtiger Seelennot getrieben. Martin Luther ist ja aufgewachsen in ganz einfachen Verhältnissen. Sein Vater hat sich mit viel Fleiss und Tüchtigkeit aufgeschafft. Er war ursprünglich einmal ein einfacher Bergwerkarbeiter und hat sich so Mühe gegeben, so viel Fleiss gezeigt, als er mit der Zeit Teilhaber wurde von einem Erzbergwerk. Später ist er auch einer der angesehenen Ratsherren geworden, statt Mansfeld, wo sie dann hergezügelt sind. Und der junge Martin Luther ist aufgewachsen mit 6 weiteren Geschwistern. Und das heisst, von ihm ist ein fleissiger und auch ein begabter Schüler gewesen, später dann auch Student. Er hat jedes Examen so früh wie möglich abgeschlossen. Frau Schatz, sind Kinder nicht da. Also nicht auf die lange Bank schieben, sondern so früh wie möglich hat er jedes Examen abgeschlossen und immer mit grossem Erfolg. Das heisst von Martin Luther in der Geschichte, er sei, ich zitiere wörtlich, ein hurtiger und fröhlicher Geselle, der das Lautenspiel und das Wandern liebte. Ein hurtiger, was ist das? Ein Flinken. Ein hurtiger und fröhlicher Geselle. Und ich schreibe mir noch wichtiger, wenn man Martin Luther anschaut, dass er vom Naturell her, von seiner Jugend, ein fröhlicher Bursch war. Mit, auf der anderen Seite, einem feinen Gewissen. Von Anfang an. Und mit einem unbestechlichen Sinn für Wahrheit. Der Vater hat für ihn eine steile Berufskarriere vorausgesehen. Er soll nämlich Rechtsgelehrter werden, Jurist werden, nicht ganz uneigennützig. Aber kaum hat der Martin Luther sein Jurastudium angefangen, ist er unterwegs auf seiner Reise überrascht worden von einem fürchterlichen Gewitter. Das muss etwas ganz gewaltig gewesen sein, dieses Gewitter, und wo sogar noch der Blitz dicht neben ihm eingeschlagen hat, hat er ein Gelübde da und Gott gesagt, wenn ich am Leben bleibe, dann will ich Mönch werden. Und das war nicht nur so eine schnelle Entscheidung, so ein Schnellschuss, sondern die Frage hat ihn schon länger beschäftigt, nämlich die Frage, wie kann ich einen gnädigen Gott überkommen? Das ist gefördert worden, weil er schon in der Kindheit, in seiner Jugend, schwere Erlebnisse gemacht hat, wie mehrere enge Bekannte ja best gestorben sind. Hat sich viel mit dem Tod auseinandergesetzt. Und darum hat sich der Martin Luther, auch der Gewitter vorbei war, dem Versprechen, dem Gelübde, dem Gewissen verpflichtet gefühlt. Für ihn war das ein Weg vom Gehorsam gewesen, wirklich auch ins Kloster zu gehen. Und es hat 5 verschiedene Männerkloster gegeben in seinem Wohnort, in seiner Gegend, und er hat da gesehen, auch die Ernsthaftigkeit, er hat den strengsten Klosterorden von diesen 5 aufgesucht, nämlich einen Bettelmönchorden von den Augustinern. Und dort ist er eingetreten. Der Vater war zornig, dass er das gemacht hat, ins Kloster. Der hat nämlich eben den gesellschaftlichen Ausstieg erwartet. Eben nicht ganz uneigennützig. Er hofft, dass der Martin immer mal die AHV zahlen würde und auch die Pensionskasse, was es damals ja nicht gegeben hat. Und er hat sogar schon die passende Brut für ihn ausgesucht, dass alles in Butter ist. Aber der Martin Luther ist eingetreten ins Kloster. Und dort hat er fleissig die Heiligen Schriften studiert. Aber trotz dem eifrigen Studium, trotz strengster Möncherei, also wir können das nicht mehr nachvollziehen, wir würden nach 3 Tagen krank. Selbstkasteig, wenig Essen, wenig Schlaf, im Winter keine Heizung. Kein polsterte Bett. Alle Mönche haben im riesigen Schlag miteinander ganz nahe geschlafen und so weiter. Trotz all dieser Selbstkasteigung und Möncherei hat er keinen inneren Frieden gefunden. Im Gegenteil. Das Empfinden von seinem Sündig sein, wie wir es auch gelesen haben, da in dem Text vor Gott, hat er immer stärker und je länger, je mehr immer feiner empfunden. Zugleich auch die Angst vom ewig verdammt sein. Das ist immer feiner und immer stärker geworden. Und selbst wenn er schon ein Priester war, ein Ausgebildeter, hat er bei jeder Messe gelitten. Unter seiner Sündhaftigkeit. Er hat immer gefunden, ich bin doch unwürdig. Als Sünder die heilige Handlung von der Messe, von Gottes heiliger Majestät zu tun. Und wenn er in der Bibel gelesen hat, wie wir heute Morgen, Römer 1, Vers 18, da heißt, Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden vom Himmel her, lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen, hat er gesagt, so bin ich. Jedes Mal, wenn das Wort gekommen ist, Gerechtigkeit und Zorn Gottes, hat er gesagt, jawohl, das gilt mir. Zur Vertiefung von dem, was ich jetzt gesagt habe, hat der Boas uns freundlicherweise einen kurzen Filmausschnitt parat gemacht, den wir jetzt miteinander schauen wollen. Darf ich bitte dunkel zu machen, wo das nochmal deutlich wird und wir eine kleine Ahnung bekommen, was da im Inneren abgegangen ist von Martin Luther.
Mutter der Jungfrau! Hilfe! Lass mich nicht den Hund auf dieser Straße sterben! Lass mich nicht hier sterben! Ich will das Studium der Rechte aufgeben! Nur noch Gottes Wort studieren! Nur noch Gottes Wort! Ich tue ja alles! Wie soll das werden? Ich werde Mönch! Ich werde Mönch! Er will weg. Bleib wenigstens zum Essen, Vater!
Deine erste Messe und du machst dir in die Hose.
Ich dachte, wir könnten reden.
Wir knausern, damit du Jura studieren kannst. Du solltest mal einen geachteten Beruf ergreifen. Ich habe 20 Jahre in den Bergwerken geschuftet, um dir die Chance zu geben, die ich nie hatte. Verstehst du so etwa das 4. Gebot? Ehrst du so deinen Vater und deine Mutter?
Gott hat mich hergerufen.
Gott? Da versenkt dir ein Blitzstrahl ein bisschen den Hintern und du glaubst, das war Gott? Der Teufel doch wohl eher.
Schweig still. Lass mich in Ruhe. Sag nicht drücken auf deine verlogene Zunge. Ich habe nie behauptet, gut zu sein. Sie kennen ja meine Fehler, meinen Stolz, meine verfluchte Listerleid. Ich beichte sie alle. Nur lass mich in Ruhe.
Du bist zu streng mit dir selbst, Bruder Martin. Mit den Teufel zu streiten, hat noch keinem von uns etwas genützt. Er hat 5000 Jahre Erfahrung. Er kennt alle unsere Schwachpunkte.
Das mit heute tut mir leid.
Ich bin nicht hier, um dich zu schelten, Martin.
Ich bin zu voll von Sünde, um Priester zu werden.
Weißt du, in diesen 2 Jahren hast du mir nie etwas gebeichtet, das auch nur im Mindesten interessant war.
Ich lebe in Schrecken vor dem jüngsten Gericht.
Und du glaubst, dass dein Selbsthass dich rettet?
Habt ihr euch je vorzustellen gewagt, dass Gott nicht gerecht ist? Er setzt uns befleckt von Sünde in die Welt. Und dann zürnt er uns unser ganzes Leben lang, weil wir fehlerhaft sind. Dieser gerechte Richter, er verdammt uns. Und er droht uns ständig mit den Feuern der Hölle. Ich weiß, ich bin böse, so etwas zu denken.
Du bist durchaus nicht böse. Du bist nur nicht aufrichtig. Gott hegt keinen Zorn gegen dich. Du hegst einen Zorn gegen Gott.
Ich wünschte, es gäbe keinen Gott.
Martin, sag, was suchst du?
Einen barmherzigen Gott. Einen Gott, den ich lieben kann. Gott, der mich liebt.
Ungerechtigkeit vom Mensch. Wir haben gehört und gesehen, wie der Martin Luther sich am Boden gewälzt hat. In seiner Sündhaftigkeit oder im Bewusstsein von seiner Sündhaftigkeit, wenn er sich selbst kasteit hat, um ins Reine mit dem lebendigen Gott zu kommen. Und die Frage an uns ist, wie wirkt das auf uns heute? Dieser Kampf von Martin Luther. Das Thema ist ja Luther und wir. Wir leben in einer Gesellschaft, wo seit der Aufklärung die Ungerechtigkeit vom Mensch, vor Gott, eigentlich kein Thema ist. In der Aufklärung heisst das Motto, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Und wenn es schief läuft, heisst es in der Aufklärung, der Mensch ist das Opfer seiner Umstände. Das heisst, mit anderen Worten, für meine Defizite, die ich habe, bin ich nicht schuld. Wenn ich ab und zu jähzornig bin, in der Familie, dann bin ich nicht schuld, sondern ich habe ein bisschen zu wenig Liebe bekommen im Elternhaus. Oder der Vater war streng oder was man sagen kann. Oder der Chef am Arbeitsplatz ist schuld. Der Nachbar ist schuld, dass ich Groll und Bitterkeit in meinem Herz habe. Ich bin Opfer als Mensch. Und Gott ist oft der Täter. Und darum kann man sich so erregen als Mensch und kann sagen, wie kann Gott nur so brutal sein und Menschen in eine Hölle stecken? Kann man sich auch unglaublich aufregen auf so einen Gott. Das Problem liegt darin, dass wir heute im Gegensatz zu Martin Luther kaum mehr einen Schimmer Ahnung haben, wie schwerwiegend Sünde in den Augen Gottes ist. Ich glaube, das ist einer der grössten geistlichen Notstände unserer Zeit. Dass wir Menschen uns nur noch ganz, ganz schwer als Sünder begreifen. Warum ein Notstand? Weil gerade die Sündenerkenntnis ein Teil vom Evangelium ist. Wie es der Text ganz klar zeigt und viele andere Texte auch. Weil die Sündenerkenntnis Voraussetzung ist, die notwendige Voraussetzung von befreiender Heilserkenntnis. Ein Notstand darum, weil Sündenerkenntnis noch heute Voraussetzung ist, um den Hauptteil vom Evangelium persönlich zu erfahren, wie es Martin Luther und viele andere bis heute erlebt haben. Die Ungerechtigkeit vom Mensch. Ich glaube, es ist eine unglaubliche Tragik. Fehlende Sündenerkenntnis ist nämlich der Grund, warum viele religiöse Menschen nie zu einer Wiedergeburt kommen. Der Grund, warum viele religiöse Menschen nie eben zu einem Glaubensdurchbruch finden. Auf der anderen Seite, Sündenerkenntnis ist bereits schon eine grosse Gnade. Wenn wir einmal herantreten und sagen, der verlorene Sohn, das ist Sünde, eine Erkenntnis. Vater, Nicht mehr die anderen sind schuld, nicht mehr die Umstände sind schuld, sondern wie es der verlorene Sohn sagt, Vater, ich habe gesündigt vor dir und vor dem Himmel. Das ist bereits Gnade. Weil das ist der Eintritt, die Voraussetzung zur befreienden Heilserkenntnis nachher. Und das Geniale ist, dass das noch heute Morgen möglich ist. Du darfst heute Morgen das sagen, vielleicht das erste Mal sagen, in deinem Leben, Vater, ich habe gesündigt vor dir und vor dem Himmel. Das ist eine riesige Gnade. Ich habe lange darüber nachgedacht in der Stille. Das ist ein unpopuläres Thema, aber es ist Gnade, Sündenerkenntnis zu haben. Ich habe ja viele Jahre Untilagen haben, da sind immer so zwei Beispiele in den Sinn gekommen. Einmal mag ich mich erinnern, so ein Untilagen, das heisst, von den ersten gewesen, ich war schon im Zimmer am Abend gewesen, da klopft es an der Türe und draussen ist ein kleiner Bürstel, wirklich noch ein junger Bursch, der ist heute Geschäftsmann in Australien und er fragt mich, ich möchte mich gern zu Jesus bekehren, aber ich habe keine Sündenerkenntnis. Ich habe noch nie so einfach angehört. Und ich weiss noch gut, ich musste schmunzeln. Ohne machen! Was hat er ihm gesagt? Er hat ihm gesagt, geh wieder schlafen. Und bett im Bett, dass du Sündenerkenntnis überkommst. Du hast wieder abzottelt im Pyjama. Er war schon im Pyjama gewesen. Und nach ein paar Tagen ist er wieder gekommen, hat wieder geklopft. Ich sehe ihn noch heute mit strahlendem Gesicht und sagt, jetzt habe ich Sündenerkenntnis. Und er hat sein Leben Jesus übergeben und ist heute ein feuriger Christ. Einfach auf einem anderen Kontinent. Ein anderes Beispiel auch, so eine Unterlage, wo wir einen Unterricht hatten, alle 10 Gebote durchgenommen, das sie auch hier machen. Ich habe es gar nicht gemerkt, da ist eine junge Frau, da hat Gott einfach gewirkt an der. Das hat etwas gemacht mit ihr. Ich habe es gar nicht mitbekommen, aber die Mutter hat mir es erzählt. Er hat gesagt, meine Tochter hat ganz tiefe Sündenerkenntnisse bekommen. Ich kann das fast nicht nachvollziehen. Die war immer so lieb gewesen. Ich habe mit dieser Tochter nie ein Problem gehabt. Ein grösseres in der ganzen Erziehung. Und sie hat sich von Gottes heiligem Geist hat sie sich als Sünder erkannt. Und das hat so befreiender Heilserkenntnis geführt. Und wenn ich auch ihren Weg, das ist das Schöne, wenn man schon ein paar Jahre Erfahrung hat, kann man manchmal so die Wege beobachten, wie sie verlaufen. Hat so einen klaren Weg mit Jesus gegeben bis heute. Später lange in der Leitung von einer Jugendgruppe. Heute ist sie bereits Mutter. Darum, die Ungerechtigkeit vom Mensch, Sündenerkenntnis, ist bereits schon eine grosse Gnade. Aber jetzt wollen wir auch noch uns mit dem zweiten biblischen Begriff beschäftigen, nämlich Gerechtigkeit Gottes. Der Begriff, der letztendlich zum Durchbruch von der Reformation geführt hat. Weil die Standhaftigkeit begründet hat von der Reformation, zur Kraftquelle geworden ist. Ich lese es nochmal, Vers 17. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Ich habe schon gesagt, der Martin Luther war ja Theolog und Jurist gewesen. Und er hat als Theolog und Jurist gewusst, dass Gerechtigkeit und das Gesetz zusammengehören. Vom juristischen Denken hat er gewusst, wenn Gott gerecht ist, und er ist gerecht, dann belohnt er die Gerechten und bestraft die Ungerechten. Also die, die Unrecht tun. Und von seinem theologischen Denken hat er gewusst, dass kein Mensch den heiligen und eben gerechten Anspruch Gottes genügen kann. Das Dilemma. Und trotzdem hat er es probiert, nebst strengsten Möncherei, hat er es auch versucht, durch vollkommene Reue, hat man das damals gesagt. Vollkommene Reue. Nicht nur ein bisschen leid sein, sondern ganz, ganz, ganz leid sein. Und Gott so können umstimmen. Aber die Seelennot von Martin Luther ist noch grösser geworden und seine Verzweiflung, die innere. Was tun? Er hat überlegt, er hat noch einen Ausweg gesehen. Und zwar der Ausweg aus dem Dilemma, sich flüchten in die Barmherzigkeit Gottes. Er denkt, ja noch eine Chance, wenn Gott das Recht würde ausschalten. Wenn Gott Gnade vor Recht würde walten lassen. Und er hat gehofft, können durch das Neue Testament in die Barmherzigkeit Gottes zu flüchten. Und hat wieder neu im Neuen Testament gelesen und hat den Begriff Gerechtigkeit Gottes auch da wieder angetroffen. Vor allem wieder im Römerbrief. Und jedes Mal schon im Alten Testament und im Neuen Testament, wenn er den Begriff Gerechtigkeit Gottes gelesen hat, dann ist ihm der Schauder der Rücken abgelaufen. Da hat er genau wieder das Bild vor sich gehabt, die genaue richterliche Gerechtigkeit Gottes, wo jede Regung sieht in meinem Herz, wo sauber ist. Hat er die verdammende, die bestrafende, die letztendlich tötende Gerechtigkeit Gottes gesehen. Der einzige Weg, Flucht in die Barmherzigkeit Gottes. Und jetzt schneidet auch das Neue Testament an Martin Luther den einzigen Fluchtweg ab. Ich glaube, wir können heute nicht nachvollziehen, wie unvorstellbar gross seine innere Verzweiflung noch grösser geworden ist. Grenzenlos. Aber er hat nicht aufgegeben in seinem Ringen. Nicht aufgegeben. Und hat doch wieder, obwohl er den Römerbrief hat er gar nicht mehr lesen, weil das Wort Gerechtigkeit so viel vorkommt. Und irgendwann, so sagt er selber, hat er wieder einmal beim Römerbrief angekloppt. Und genau wie dem Text von heute Morgen im Turm ist er gesessen, wieder in seinem Studierzimmer, hat darüber brütet, über den Vers Römer 1,17. Ich habe es da vorne jetzt noch aufschreiben lassen aus der Luther-Übersetzung, so wie er es selber übersetzt hat. Was heisst, im Evangelium wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Schon wieder das Wort. Gerechtigkeit. Und wieder ist ihm der Schauder über den Rücken gelaufen. Wieder hat er gesehen, die verdammende Gerechtigkeit, die tötende, die bestrafende Gerechtigkeit Gottes. Aber er hat weitergelesen. Darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Welche kommt aus Glauben, in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Natürlich ist der Martin Luther von der damaligen Zeit prägt. Aber da hat er das erste Mal auf die Verknüpfung von diesen Worten geachtet, wie es da steht. Der Gerechte wird nicht sterben durch Gerechtigkeit Gottes, sondern er wird durch Glauben leben. Da hat er gemerkt, das ist ja eine andere Gerechtigkeit, als ich immer gemeint habe, nicht eine tötende. Eine Gerechtigkeit von Gott, die mich aufleben lässt. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Das ist ja eine Gerechtigkeit, die nichts zu tun hat, was ich mache oder nicht mache, sondern wo ich passiv bin. Das ist eine Gerechtigkeit, die außerhalb von mir kommt. Immer mehr hat es am Anfang getagen. Das ist ja eine Gerechtigkeit, die ein reines, ein hundertprozentiges Geschenk ist von Gott. Ja, aber Gerechtigkeit muss doch sein, juristische Gerechtigkeit, jawohl. Ein Gott, der einen Sünder einfach freispricht, indem er die Augen zutut, ist ja nicht mehr Gott. Er hat immer wieder zuerst mal erkannt, es ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, weil Christus am Kreuz der Gerechtigkeit Gottes, der fordernden Gerechtigkeit Gottes, vollkommen genügend geleistet hat. In dem wir meine Strafe, wie wir schon gesungen haben, am Anfang stellvertretend auf sich genommen hat. Er, der reine Sohn Gottes. Und die Gerechtigkeit wird mir jetzt zugerechnet. Ohne meinen Verdienst. Ganz und umfassend. Und ich darf das jetzt annehmen durch den Glauben. Das ist ein Hellwort in diesem Studierzimmer. In diesem Turm. Und der Martin Luther sagt, ich bin ins Paradies eingetreten. Ich bin ins Paradies eingetreten. Denn im Evangelium wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Welche kommt aus Glauben, in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und die Gerechtigkeit ist eben mehr als nur ein juristischer Akt Gottes. Ist mehr als nur ein Freispruch vom Todesurteil Gottes. Das wäre ja auch schon viel. Aber in dem Begriff Gerechtigkeit Gottes geht es um mehr. Da geht es letztendlich auch um Gemeinschaft. Passt gut zu dieser Geschichte von dir. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Da geht es um Leben. Da geht es um Beziehung. Da geht es darum, wie es im Römerbrief Kapitel 5, Vers 1 heißt. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, das ist juristisch, Aber das allein beinhaltet die Gerechtigkeit nicht, sondern es geht noch weiter. Haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus? Das heißt, mit dieser Gerechtigkeit hat Gott sich selber mir geschenkt. Das heißt, mit anderen Worten, mit dieser Gerechtigkeit wohnt Gott selber jetzt mit seinem Frieden in mir. Und der Frieden mit Gott, ich glaube, das ist das Größte bis heute, was ein Mensch erleben kann. Frieden mit Gott. Der grösste Gottesmann, sagen die Missiologen vom letzten Jahrhundert, ist der, so sagt man, der Billy Graham gewesen. Und der Billy Graham hat ein Buch geschrieben, ganz am Anfang von seiner Tätigkeit, mit dem einfachen Titel Friede mit Gott. Es ist Millionen Menschen zum Segen geworden. Das Größte, was ein Mensch leben kann bis heute. Friede mit Gott. Weil der Friede mit Gott, der erfahrbare Friede mit Gott, auch den Tod überdauert. Weil der Friede mit Gott auch im Tod standhalten tut. Und weil wir den Frieden mit Gott auch in den dunkelsten Stunden von unserem Leben können erfahren können, als Realität. Darum das ist das Größte, den Frieden Gottes zu haben. Eingebändet das Lied ausgelesen, ohne mein Wissen, aber es passt so gut. Das Lied nämlich, sie werden es nachher mit uns dann singen. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Einige von euch kennen das Lied, es ist eigentlich ein uraltes Lied, sie wird jetzt ein bisschen neu aufgepeppt spielen, aber die Worte sind noch gleich. Ich habe es, glaube ich, schon mal da gesagt, wie ist das Lied entstanden? Eins von vielen Beispielen, dass der Friede von Gott auch in den dunkelsten Stunden von unserem Leben standhalten tut. Das Beffort, das ihr da vorne seht, das war ein amerikanischer Geschäftsmann im 18. Jahrhundert. Er hat durch einen Brand in Chicago sein ganzes Vermögen verloren und auch der einzige Sohn noch hätte sein Geschäft noch übernehmen. Zwei Jahre später hatte er einen Geschäftstermin in England und er hat für den Geschäftstermin die ganze restliche Familie noch mitgenommen oder hat sie besser vorausgeschickt, schon im Schiff, seine Frau und vier Töchter hat er noch gehabt. Und auf der Überfahrt von dieser Frau und vier Töchtern hat es eine Schiffskollision gegeben. Und alle vier Töchter sind umgekommen, sind ertrunken im Atlantik. Die Frau ist noch die Einzige, die überlebt hat in England und hat ein Telegramm geschrieben mit dem Wort «allein übrig geblieben». Und das Beffort hat eins von den ersten Schiffen genommen, das er überhaupt hat nehmen konnte und ist nachgereist nach England und hat gesehen, da noch das Bild handschriftlich auf einem Fresszettel. Er hat die grösste Trauer und die grösste innere Zerrissenheit, das Lied dichtet. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, wenn Stürme auch drohen von fern, hat ihr gewusst, von was er redet. Und er sagt weiter, im Herzen, im Glauben, doch alle Zeit singt, mir ist's wohl in dem Herrn. Vielleicht haben wir Ähnliches in kleinerer Form auch schon erlebt, in der dunkelsten Stunde. Und darum sage ich nochmal, das ist das Größte, was ein Mensch erfahren kann. Realer innerer Frieden mit Gott, weil es den Tod überdauert. Weil der Frieden auch bleibt und erfahrbar ist real in den dunkelsten Stunden von unserem Leben. Und der Martin Luther sagt darum, und der Frieden bekommen hat, real, in dem Turm, sagt er, ich bin ins Paradies eingetreten. Und das hat ihm noch auch Kraft gegeben für die ganze Reformation. Sie sagen nochmals, es ist noch heute möglich, den Frieden überzukommen oder wieder neu überzukommen. Wenn du sagst, wie der verlorene Sohn, Vater, ich habe gesündigt. Wenn du aufhörst, immer andere zu beschuldigen. Wenn du deine Maske bereit bist, wegzunehmen. Und sagst, Vater, du heilig allmächtiger Vater, ich habe gesündigt vor dir. Und so möchte ich abschliessen. Noch mit einem Satz im Blick jetzt auf unsere Talk-Gottesdienste vom nächsten drei Sündigen, wo es im Vers 16 heißt: Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Da wollen wir uns ermutigen lassen, auf Menschen zuzugehen, wo Gott uns aufs Herz gelegt hat. Vielleicht weißt du nicht, wer soll ich einladen für die Talk-Gottesdienste? Ein Bett dafür, da wird dir Gott Menschen zeigen. Ich schäme mich nicht. Ich bekenne mich offen zu dieser Botschaft. Dass du nachher einlatschst und sagst, ich bin schon um 10:30 da. Können wir noch zusammen einen Kaffee trinken? Ich bekenne mich offen zu dieser Botschaft und schäme mich nicht. Das gehört auch dazu, dass du dich ermutigen lässt, vielleicht, eben raufzugehen. Im Moment, in den Gebetsraum rauf, auch wenn du es noch nie gemacht hast. Du denkst, es ist ein bisschen peinlich. Aber du hast schon lange den Frieden im Herz. Geh doch einmal ins Gebet rauf. Nur ein paar Minuten, kannst du noch wieder runterkommen. Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Vielleicht auch nach dem Tag Gottesdienst. Dass du dich ermutigen lässt, auch Menschen, die gekommen sind, dass sie teilnehmen am Glaubenskurs. Das ist ja auch ein bisschen die Idee, dass sie Anstoß bekommen an diesen Sündigen. Und nachher es vertieft wird in den Glaubenskurs, den wir anbieten. Ich bin gespannt, oder wir sind gespannt, was Gott daraus macht. Wie er wirkt. Wir werden einfach vertrauensvoll zu Gott überlassen, was er macht. Wir sind gespannt. Amen. Ich würde jetzt noch gerne mit uns beten. Darf ich euch bitten, aufzustehen? Danke, Vater im Himmel, im Namen von deinem Sohn Jesus Christus, dass du der Martin Luther erweckt hast und viele, viele andere Frauen und Männer, die uns den Weg vom Glauben vorgespurt haben. Die uns geholfen haben, dass wir haben auch zum Glauben kommen können. Dass wir den Frieden haben, auch dürfen erleben. Frieden mit dir, Vater. Und danke auch in dieser grossen Not, die wir auch heute haben, dass du es noch heute möglich machst, dass wir die richtige Ehrfurcht vor dir finden können. Danke, dass du noch heute Sündenerkenntnis schenkst, was nötig ist. Und danke, dass du noch heute auch anschliessend frohe und befreiende Heilsgewissheit schenkst. Und Jesus, vielleicht ist es ein bisschen verwegen, aber es ist mein Wunsch, es ist unser Wunsch, dass das vielleicht gerade heute Morgen könnte passieren. Auch beim Abendmahl. Dass jemand sagt oder mir, ich sage, jawohl, das will ich auch mal ehrlich sagen. Ich habe gesündigt. Ich bekenne mich schuldig vor dir, Vater. Ich habe es verschuldet, was du getragen hast, Jesus. Und dass du heute Morgen diesen tiefen Frieden schenken tust. Da bitten wir dich darum. Amen. Amen.